Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zwei Studenten sind unterwegs. Per Fahrrad strampeln sie durch Deutschland. Ein mühseliges, aber spannendes und lehrreiches Unternehmen. Ihr Weg führt sie auch in den Süden und sie besuchen das Benediktinerkloster Beuron. Ein Pater führt sie durch das Klostergelände, erzählt von der ehrwürdigen Geschichte, die das Kloster hinter sich hat. Er müht sich auch, das aktuelle Leben der Mönche zu beschreiben. So geht es heute im Kloster zu. Er betont die zahlreichen Chorgebete im Tagesablauf. Unsere Studenten sind ein wenig verwirrt und fragen sich, meine Güte, so viel beten, ist das nicht verplemperte Zeit? Was könnte man in diesen Minuten nicht alles Gutes anstellen? Kein Problem wird dadurch beseitigt, man verdient dadurch auch kein Geld. Beten, was soll das schon bringen? Und darauf sagt der Pater den eindrücklichen Satz, den unsere Studenten nicht mehr vergessen haben. Wir glauben, durch unser Gebet die Welt zu bewegen. Wir glauben, durch unser Gebet die Welt zu bewegen. Und damit bringt er auf den Punkt, was Paulus auf dem Herzen hat und was wir vorhin als Epistel gehört haben. Besser kann es auch Paulus nicht formulieren. Er ermuntert seinen Freund Timotheus und die Gemeinden, reichlich und umfassend zu beten. Das ist nicht nur für uns wichtig, sondern für die gesamte Welt. Und er hilft uns damit am Sonntag Rogate von unserem Beten groß zu denken und es umfassend anzulegen. Wir denken ja oft, ja meine Güte, was bringt es eigentlich, wenn ich meine Hände falte, wenn wir in der Gemeinde beten, was bringt es eigentlich, was kommt unterm Strich dabei raus? Und dabei sind wir doch sehr, sehr skeptisch. Nein, wir glauben, durch unser Gebet die Welt zu bewegen. Und so liegt es ganz auf der Linie des Paulus. Er lässt uns 5 Schlaglichter aufblitzen, die uns das Beten wichtig machen, die es uns als etwas Kostbares aufs Herz legen. Beten, warum und wozu? Einmal, wir beten, weil wir eine vordringliche Aufgabe haben. Beten ist dringend. Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung werden uns von Paulus ans Herz gelegt. Ob wir beten oder nicht, ist also nicht in unser Belieben gestellt. Es ist erste Christenpflicht. Wir werden dazu ermahnt, wir werden dazu ermuntert und angeregt. Und weil Beten so wichtig ist, regt Jesus seine Jünger dazu an. Wir haben es gerade eben im Evangelium gehört. Und dem Vaterunser gibt er ihnen sogar Worte vor. Und später halten es die Apostel mit ihren Gemeinden ähnlich. Sie verstehen Beten als ein Lebenselement der Gemeinde, als wirkliche Aufgabe. Beten ist unentbehrlich. Und das mit Vorrang. Paulus unterstreicht, beten vor allen Dingen. Zuerst also, vor allen Aktivitäten. Beten, diese Aufgabe ist vordringlich. Beten ist also nicht als Begleitprogramm gedacht. Eventuell und nach Belieben, je nachdem, wie uns zumute ist. Nicht? Wir organisieren, wir wirbeln und wir schaffen und bitten dann Gott, uns zu unterstützen. Gewöhnlich tun wir es dann erst, wenn es hakt und klemmt, wenn wir uns irgendwo festgefahren haben, wenn wir nicht weiter wissen. Dann, wenn wir am Ende sind, fällt uns das Beten ein. Wir planen und engagieren und bitten Gott um seinen Segen, damit das dann alles so abläuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Nein, beten hat Vorfahrt. Es steht voran, vor allen Dingen. Bete und arbeite legen uns die Benediktiner ins Herz. Nicht umgekehrt. Beten zuerst. Lasst uns das bitte ernst nehmen, liebe Gemeinde. Vor allen Dingen. Bevor wir in den Tag aufbrechen, falten wir unsere Hände. Bevor wir Entscheidungen treffen, bitten wir Gott um Klarheit. Bevor wir irgendeine Aufgabe anpacken, bitten wir um Liebe und Besonnenheit. Und bevor wir resignieren, weil wir uns irgendwie festgefahren haben, bitten wir, Herr, zeig mir einen Weg. Beten ist vordringlich, nichts ist wichtiger. Deshalb lasst uns die Prioritäten richtig setzen. Die Reihenfolge muss stimmen und die Inhalte auch. Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Unser Gebet soll also nicht nur um das kreisen, was wir gerade brauchen, wie uns gerade zumute ist. Nicht, wir wollen dies und jenes und das auf dem Herzen haben und das möchten wir gerne haben. Zum Beten gehört auch, so Paulus, das Danken für das, womit Gott uns bereits beschenkt hat und womit er uns erfreut. Gewöhnlich sind wir alle stark, ich weiß es doch bei mir, Gott unsere Anliegen vorzutragen. Daran fehlt es nicht. Unser Wunschzettel ist normalerweise ellenlang. Wie steht es mit dem Danken? Wir brauchen beim Beten eine gesunde Balance zwischen Anliegen und Dank. Beides braucht seinen gebührenden Platz. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Wir beten, weil wir eine vordringliche Aufgabe haben. Und dazu fügt Paulus ein zweites. Wir beten, weil wir an der Weltregierung Gottes teilhaben. Das klingt sehr hochtrabend und verwegen. Aber es ist ganz im Sinne von Paulus. Er schätzt unser Gebet hoch ein. Wir meinen ja eher, die Dinge in der Welt, die laufen halt, wie sie laufen. In Berlin und in Brüssel, in Moskau, in Washington, in der Ukraine und so weiter. Was können wir schon daran ändern? Dort werden Tatsachen geschaffen und die sind für uns unverrückbar. Unser Beten, das kommt doch dagegen überhaupt nicht an, verändert vielleicht uns selber, aber nichts in der Welt. Deshalb ist unser Beten manchmal von Resignation angekränkelt. Hat ja doch keinen Sinn, ob ich bete oder nicht. Was richten schon die paar Worte, die ich gen Himmel richte, aus im Blick auf den Lauf der Ereignisse in unserer Welt? Der Benediktinerpater hält dagegen, wir glauben durch unser Gebet die Welt zu bewegen. Wenn wir beten, so auch Paulus, greifen wir in das Geschehen ein. Dann laufen die Dinge anders, als sie sonst laufen würden. Im Beten liegt deshalb eine riesige Chance. Indem wir Gott anrufen, leisten wir ernsthafte Arbeit für unsere Welt. Denn Gott bezieht die Anliegen, die wir ihm vortragen, in sein Weltregiment ein. Mit Beten laufen die Dinge anders als ohne Beten. Das kann man ja alles nicht nachrechnen. Aber wir haben es doch 1989 in Deutschland erlebt, was Gebete bewirken können. Was in den Kirchen so ohnmächtig daherkam, Friedensgebete, wurde zu einer unaufhaltsamen Bewegung, die das alte System leise, aber mächtig aus den Angeln gehoben hat. Horst Sindermann, damals führendes Mitglied des Zentralkomitees der SED, hat gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Auf alles waren wir vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Wir beten, weil wir am Weltregiment Gottes teilhaben. Wir tun also nicht erst dann etwas für unser Gemeinwesen, wenn wir aktiv mitmischen in einer Partei, in einem Betriebsrat, in der Schülervertretung, in der Elternvertretung oder in einer Bürgerinitiative. Ist ja prima, wenn wir uns nach dem Maß unserer Möglichkeiten da und dort einbringen. Paulus ist davon überzeugt, erst recht unser Beten ist es, das etwas bewegt. Indem wir beten, bewegen wir Gott und Gott bewegt die Welt. Wir wirken auf Gott ein und Gott bewirkt das, was für uns und alle gut ist. Wir beten, weil wir an der Weltregierung Gottes teilhaben. Und dann fügt uns Paulus ein drittes hinzu. Wir beten, weil hier unser entscheidendes Mittel liegt. Lasst es uns doch nüchtern sehen. Wir haben doch oft keine anderen Mittel, um auf etwas einzuwirken, als das Gebet. Was soll denn die Gemeinde des Timotheus anstellen, um im römischen Weltreich Könige und alle Obrigkeit zu beeinflussen? Die haben doch politisch null Chancen gehabt. Einflussmäßig, zahlenmäßig viel zu gering, als Christen verachtet. Und heute wird den Christen in den islamischen Ländern meist das öffentliche Wort untersagt, geschweige denn gesellschaftliche Aktivitäten. Und dort, wo es bei uns in einem freien Land offen gesagt werden kann, wird es häufig als belanglos zur Seite geschoben. Wir erleben es doch auch bei uns im kleinen persönlichen Raum. Wir haben uns selber nicht in der Hand, auch nicht die Geschehnisse, denen wir ausgesetzt sind. Vielem sind wir einfach ausgeliefert. Wir können die Ereignisse nicht drehen und wenden nach unserem Belieben. Wir können die Menschen, die uns am Herzen liegen, nicht so beeinflussen und hinbiegen, wie wir sie gerne hätten. Ob das unsere Kinder und Enkel sind, ob das Mitschüler sind und Arbeitskollegen, Nachbarn und Freunde. Unser wichtigstes Mittel ist das Gebet. Wir beten, weil hier unser entscheidendes Mittel liegt. Deshalb ist Beten nicht nur für uns selber wichtig, sondern hier zeigt sich auch die Verantwortung, die wir tragen. Jeder von uns ist ja eingeflochten in ein Netz von Beziehungen. Wir sind eingewoben in unsere Familien, in unserem Beruf, in Nachbarschaft, Verein und Gemeinde. Und wo auch immer. Und deshalb beten wir, weil wir überzeugt sind, hier liegt unser entscheidendes Mittel. Davon haben ja bereits die ersten Christen gewusst. Die Machthaber lassen an ihnen ihre Wut aus. Jakobus, der Bruder von Jesus, wird hingerichtet. Der Apostel Petrus wird eingelocht und streng bewacht. Die Gemeinden leben in 1000 Ängsten. Was kann man jetzt unternehmen? Zu welchen Mitteln soll man denn jetzt greifen? Öffentlich protestieren? Ha, da hätte man sich nur kaputt gelacht. Demonstrieren vor dem Gefängnis? Das wäre für römische Soldaten nur ein Anlass für ein Gemetzel gewesen. Nein, gar nichts kann man in bestimmten Augenblicken tun. Und dennoch unternimmt die Gemeinde das Entscheidende. Sie setzt sich zusammen und man faltet die Hände. Sie betete ohne Aufhören zu Gott, heißt es in der Apostelgeschichte. Die Chance der Gemeinde, einzig das Gebet. So treten die Christen der Not und der Angst entgegen. Beten heute, es ist nicht unser einziges Mittel. Zum Glück ist es uns in einem freien Land möglich, dass wir uns einbringen können. Wir können Leserbriefe schreiben, wir können uns in einer Partei engagieren. Und dennoch, beten ist das entscheidende Mittel, typisch für Christen. Und dazu kommt ein viertes. Wir beten, weil uns alle Menschen wichtig sind. Vor allen Dingen tue bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Alle. Also nicht nur für die Freundlichen, die so sympathisch sind wie wir, auch für solche, die wir als sperrig empfinden, die unzugänglich sind und widerborstig. Die gehen uns auf den Geist, die zerren an unserem Nervenkostüm. Unser Beten soll solche Menschen ganz bewusst einbeziehen. Auch die Bitte, die uns ständig in den Nachrichten präsentiert werden, die islamistischen Übeltäter, Putin und andere, die ihre Macht missbrauchen, Trump, der sich für unfehlbar hält, über sie herzuziehen und über sie zu klagen, das fällt leicht. Für sie zu beten ist Christenpflicht, weil uns alle Menschen wichtig sind. Vor allem natürlich die, die das öffentliche Sagen haben. Für die Könige und alle Obrigkeit, schreibt Paulus. Die Regierenden haben Einfluss. Die Weichen, die sie stellen, die Entscheidungen, die sie treffen, haben ja weitreichende Folgen für viele. Denken wir an die Außenpolitik, Entwicklungshilfe und was noch alles. Was Regierende entscheiden, wirkt sich auf das Wohl und Wehe ungezählter Menschen aus. Deshalb für sie beten. Auf die Obrigkeit zu schimpfen, das liegt uns viel näher. Da fällt uns immer was ein. Ob es auf die Stadtverwaltung da und dort ist, auf die in Berlin, erst recht in Brüssel, da geht der Stoff nie aus. Aber treu beten, Gutes für sie erbitten, hier haben wir oft enorme Defizite. Das lässt sich ändern. Und dabei sollten wir auch an die denken, die öffentliche Aufgaben in unserem Umfeld wahrnehmen. An Ärzte und Schwestern in unseren Krankenhäusern, an die Lehrer an unseren Schulen, die Erzieherinnen in den Kindergärten, die Professoren an den Unis, Polizisten und Feuerwehrleute. Indem wir für diese Menschen beten, tun wir ihnen etwas Gutes. Und vielleicht ergibt sich ja da und dort mal die Gelegenheit, so ganz nebenbei jemand persönlich anzusprechen. Ich bete für sie jeden Tag und für die, die mit ihnen da und dort tätig sind. Das wird wahrscheinlich andere mehr ansprechen als alle frommen Worte zusammen. Im Beten steckt eine eigentümliche Macht. Wir beten, weil uns alle Menschen wichtig sind. Unser Beten braucht deshalb einen umspannenden Horizont über die eigenen Belange, über den eigenen Tellerrand hinaus. Wir beten, weil uns alle Menschen wichtig sind. Und damit ist das Nächste und Letzte eng verknüpft. Wir beten, und das ist das Fünfte, weil wir dringend Frieden brauchen, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Paulus weiß, wie wichtig Frieden ist. Wo Krieg ist, regiert das Böse. Da ist Gewalt an der Tagesordnung. Krieg vergiftet alles. Davon wissen wir in Deutschland traurige Lieder zu singen. Umso schlimmer, dass wir derzeit wieder Krieg in Europa haben. Schreckliche Bilder, die uns in den Nachrichten gezeigt werden. Krieg verheert, Krieg ruiniert, schädigt alle auf lange Sicht. Und wo Krieg ist, leidet auch das Weitergeben des Evangeliums. Wo Lebensangst umgeht, wo Menschen innerlich verstört sind, nimmt der Kampf ums Überleben alle Sinne gefangen. Und viele verhärten darüber und verbittern. Deshalb ist Paulus das Gebet um ein ruhiges und stilles Leben so wichtig. Es geht nicht um ein gemütliches Dahinplätschern für Christen, dass wir beschaulich und still unseren Glauben leben, sondern es geht ihm um günstige Rahmenbedingungen für das Leben im Glauben und für die Verkündigung. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese Nachricht ist für alle überlebenswichtig. Jeder soll von Jesus hören, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Indem wir um Frieden bitten, ersuchen wir Gott auch, dem Evangelium Raum zu schaffen, Türen zu öffnen, Menschen zum Glauben zu erwecken. Und obendrein schafft uns Frieden die Chance, unser eigenes Leben bewusst zu gestalten, unser Zusammenleben auch in der Gemeinde zu fördern, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Frieden, ein hohes Gut. Und manche, die sich noch an alte und andere Zeiten erinnern, wissen das besonders zu schätzen. Wir glauben, mit unserem Gebet die Welt zu bewegen. So der Pater zu den Studenten. Und der Sonntag Rogate ist ein Rippenstoß, das Beten neu zu entdecken und reichlich zu pflegen. Zwar ist unsere Kraft gering, unser Einfluss ist bescheiden, spüren wir in vielen Fragen, die heute auf dem Tisch liegen, aber indem wir beten, rühren wir Gott an und wir überlassen ihm, was er mit unseren Gebeten anfängt. Im Himmel wird an den Tag kommen, wie viel dadurch bewegt worden ist. Wir beten, weil wir eine vordringliche Aufgabe haben. Beten ist also nicht das, was wir auch noch machen, sondern Kerngeschäft. Hier sind wir in unserem Element. Und wir beten, weil wir an der Weltregierung Gottes teilhaben. Indem wir beten, nehmen wir Einfluss auf Gott und Gott nimmt Einfluss auf die Welt. Und wir beten, weil hier unser entscheidendes Mittel liegt. Andere Möglichkeiten sind meist weg. Unsere Reichweite ist sehr begrenzt. Und wir beten, weil uns alle Menschen wichtig sind. Nicht nur die, die so freundlich sind wie wir, sondern auch die anderen. Und wir beten, weil wir dringend Frieden brauchen. Ohne Frieden ist alles nichts. Paulus möchte, und das legt er uns am Sonntag Rogate ans Herz, er möchte, dass wir unser Beten breit anlegen. Und er regt uns an, wie hältst du es damit ganz persönlich? Gibt es ein paar Minuten am Tag, wo Gott dein einziger Begleiter ist? Bist du dir bewusst, wie großartig das ist, wenn du deine Anliegen und deinen Dank mit Gott teilen kannst? Kein Gebet geht verloren. Was wir auf dem Herzen haben und was wir vor ihm aussprechen, ist bei Gott gut aufgehoben. Er macht das Beste draus. Wir glauben, durch unser Gebet die Welt zu bewegen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir begreifen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.